Herzlich willkommen zum Effective Finance Podcast. Mein Name ist Christoph von Blomberg und mein heutiger Gast ist Olaf Schick, CFO Daimler Greater China. Guten Morgen, Herr Schick.
Ja, schönen guten Morgen nach Deutschland. Hallo, Herr von Blomberg, und ganz herzlichen Dank für die Initiative und die Einladung zu diesem Podcast.
Super, der Dank ist auf meiner Seite vor allem, weil der Podcast geht der Frage nach, was macht einen effektiven Finanzbereich aus? Und da ist es spannend, jetzt auch mal die internationale Perspektive zu bekommen. Von daher ist es auch nur konsequent eigentlich, dass wir nicht zusammensitzen wie normal, sondern Sie in Peking, ich in Deutschland. Ich glaube, jeder hat eine Vorstellung, was ist Mercedes-Benz? Jeder hat eine Vorstellung, was ist China und dass es ein sehr bedeutender Markt ist. Aber vielleicht könnten Sie trotzdem zum Einstieg noch etwas Kontext geben, wie Mercedes-Benz in China organisatorisch aufgestellt ist.
Sehr gerne. Also wir haben in China zunächst eine Holdinggesellschaft am Standort Peking. Da sitze auch ich, jetzt auch gerade physisch im Büro, und hier bin ich der CFO. Unsere Autos produzieren wir in Joint-Venture-Strukturen zusammen mit unseren Partnern, mit unseren starken Partnern. Wir haben eines der größten PKW-Produktionswerke weltweit hier in Peking. Joint-Venture-Partner hier ist die Beijing Auto Group. Wir haben einen starken RD, also Research and Development Footprint, haben auch gerade ein neues Technologiecenter hier am Standort Peking eröffnet. Und dann haben wir noch Gesellschaften für den Vertrieb, für das Leasing, für die Finanzierung, für die Teile-Logistik. So, das ist alles hier angesiedelt in Peking. In Südchina, in Fuzhou, produzieren wir mit Partnern zusammen unsere Mercedes-Benz Vans. Und in Hangzhou haben wir zusammen mit dem Autohersteller Geely unser Joint Venture für die Marke Smart. Ja. Wichtig in dem Zusammenhang auch jetzt für unser Thema heute, in allen Gesellschaften stellen wir im Übrigen den CFO. Ja. Also wir sind hier umfassend vertreten, entlang der gesamten Wertschöpfungskette in China, haben eine tolle Mannschaft, ja, und benötigen die auch, weil der Markt ist dynamisch und fortschrittlich.
Vielen Dank. Ich glaube, das hilft immer so ein bisschen, die Antworten danach noch etwas einzuordnen, wenn man sich das besser vorstellen kann. Wie sieht es denn vor Ort aus? Jetzt haben Sie auch schon einige Stationen gemacht in Ihrer Karriere. Was würden Sie sagen, was hat Sie da besonders geprägt auf dem Weg dahin, wo Sie jetzt heute sind?
Ja, also ich glaube, geprägt haben mich die vielfältigen Möglichkeiten in einem Großunternehmen. Daimler hat ja starke Wurzeln in Deutschland, ist gleichzeitig aber auch sehr international. Wir sind in über 150 Ländern der Welt tätig und Daimler hat einen großen Innovationsdrang. Das ist sozusagen das Setting, war auch einer der Gründe, warum ich in das Unternehmen gegangen bin. Geprägt haben mich die Aufgaben, die man mir anvertraut hat. Wichtig ist mir immer stetiges Lernen, neugierig bleiben. Und dann ist es natürlich so, es ist sehr schwierig, eine Karriere auszuplanen. Entscheidend ist, das Beste im Job zu geben und offen für Herausforderungen zu sein. Insofern sukzessive dazulernen, den Blick erweitern, Erfahrung sammeln.
Ich weiß nicht, ob das Stichwort Lernen auch die Überleitung schon zur nächsten Frage ist. Und zwar, Sie haben ja zumindest vom Einstieg in Ihr Berufsleben nicht unbedingt schon sofort den Finance-Track eingeschlagen und damit ja vielleicht auch ein bisschen einen untypischen Lebenslauf für zumindest im Vergleich zu manchen anderen CFOs. Wie oder warum sind Sie dann trotzdem CFO geworden?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage und es ist vermutlich richtig, dass mein Lebenslauf nicht sehr typisch ist für einen CFO. Ich gehe vielleicht ganz kurz zurück. Also studiert habe ich Jura und war dann im Anschluss zunächst in einer amerikanischen Kanzlei in Frankfurt und in London, habe ich als Anwalt gearbeitet. Ich hatte es aber immer dahin gezogen, wo das Geschäft wirklich stattfindet. Ich wollte unbedingt die Perspektive eines Industrieunternehmens kennenlernen und mir war dann klar, wenn ich diesen Schritt gehe, wenn ich also in einen großen internationalen Konzern wechsle, dann will ich mich auch weiterentwickeln. Ansonsten wäre ich vermutlich, wenn ich gesagt hätte, ich will weiter als Rechtsanwalt oder im Rechtsbereich arbeiten, dann wäre ich in einer Kanzlei geblieben. So. Also ich bin dann in das Unternehmen eingestiegen und nach einigen Jahren im Rechtsbereich bin ich dann in den Merger and Acquisitions und dann in den Finanzbereich gewechselt und dann auch ins Ausland nach China. Und dann hat mich immer mehr interessiert, operativ zu arbeiten. Und so bin ich dann, ja, nach einiger Zeit, habe ich die Möglichkeit bekommen, in Russland meine erste CFO-Funktion in einer Vertriebsgesellschaft, der Mercedes-Benz Russia, zu übernehmen. Die ganze Aufgabentätigkeit des CFOs, ja, das Kernbereiche des CFOs, das strategische, ich sag mal auch die ganzen sonstigen Tätigkeiten, haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin dann allerdings nochmal, das war eine Möglichkeit, die sich ergeben hat, zurück ins Headquarter gewechselt und habe als Chief Compliance Officer für Daimler den Group Compliance Bereich übernommen, 3 Jahre. Auch eine sehr spannende Zeit, bis es mich dann am Ende wieder ins operative Business gezogen hat. Und jetzt bin ich wieder als CFO. Also Sie sehen, ich habe verschiedene Rollen eingenommen im Governance-Bereich, im Projektmanagement, im operativen Business und immer wieder den Drang und das Bedürfnis gehabt, dann auch in den Finanzbereich zu gehen.
Jetzt haben Sie ja in Ihrer Zeit da auch viele CFOs kennengelernt. Sie haben es auch gerade in der Einleitung gesagt, dass es ja auch sozusagen viele Schnittstellen zu anderen CFOs und Finanzen gibt im Konzern, dann natürlich auf allen Ebenen. Was würden Sie sagen, jetzt auch mit dem juristischen Hintergrund, was macht aus Ihrer Sicht einen guten CFO aus?
Also ich würde das in vielleicht folgende Punkte unterteilen. Also zunächst, der moderne CFO setzt Standards. Und er optimiert und digitalisiert seinen Finanzbereich, wie zum Beispiel die Buchhaltung, das Controlling, Treasury, Risikomanagement. Dann ist der CFO Stratege und Impulsgeber. Er denkt vernetzt, er ist Sparringspartner für den CEO und für das Managementteam. Er erkennt Chancen und Risiken frühzeitig. Er pusht den Wandel und stellt Liquidität und Einhaltung der definierten Finanzkennzahlen sicher. Und er kann auch integrieren. Der nächste Baustein ist für mich Kommunikation. Er muss ein Kommunikator sein, also bezüglich Reportings, Analyse und Kommunikation der Finanzzahlen für das Management, für das Board, die Mitarbeiter, Aufsichtsbehörden und natürlich je nach Gesellschaft dann auch für die Investoren. Und schließlich, und das ist auch ganz wichtig, er ist Führungsperson, er nimmt Führungsverantwortung wahr und muss Fokus haben auf Talente, Weiterentwicklung und Ziel muss sein, eine Learning Organization zu erreichen. Ja, das sind so die vier Komplexe, die ich hier nennen würde.
Okay, jetzt ist es ja so, dass neben diesen, sag ich mal, allgemeinen Komplexen, Sie ja auch in einer besonderen Situation dahingehend sind, eben als deutsche CFO, aber eben in einer oder auch schon in anderen ausländischen Landesgesellschaften tätig sind. Würden Sie sagen, was sind da die besonderen oder zusätzlichen Herausforderungen oder Anforderungen, die da noch obendrauf kommen?
Zunächst einmal benötigt man ein gutes Netzwerk zum Headquarter. Denn dort werden ja doch wesentliche Entscheidungen getroffen. Also insofern, das Netzwerk ist äußerst wichtig. Und die Mitarbeiter in der Auslandsgesellschaft, meine Mitarbeiter hier, benötigen mich auch als jemanden, der Themen löst, der Zugang verschafft, der Schnelligkeit erreichen kann. Dann muss man die Strategie des Unternehmens verinnerlicht haben. Man muss die Prozesse kennen. Und man braucht ein Verständnis, welche Themen man vielleicht lokal anders und effizienter lösen kann. Wobei man gleichzeitig, und das ist ein Punkt, da sollte man, kann man vielleicht nochmal drauf kommen, aber wie man gleichzeitig die übergreifende Digitalisierung unterstützen kann. Ja? Natürlich hat man die Aufgabe, dann lokale Trends, ich sage Trends und nicht nur Risiken, aber lokale Trends, also früh zu erkennen. Und am Ende ist es klar, mit dem lokalen Team und den entsprechenden Kompetenzen, also Einhaltung lokaler Bilanzierungs- und anderer Regularien, sicherstellen, ja, die Einhaltung der Regularien sicherstellen, was im Übrigen nicht ganz trivial ist, gerade in Zeiten zunehmender Regulierung und gerade auch grenzüberschreitend.
Jetzt ist ja das, die Themen, die Sie genannt haben, die CFO-Rolle auch immer eine sehr stark fachliche, mit den ganzen Digitalisierung, Standards, Bilanzierung und so weiter. Was würden Sie sagen, wie hat jetzt dieses Thema Landeskultur, ob jetzt China, Russland, aus Ihrer Erfahrung damit reingespielt, was das Thema Anforderung oder auch Umsetzung von den Themen, die Sie gerade genannt haben, angeht?
Ja, also das Thema Kultur ist eins, das mich in der Tat viel beschäftigt. Wobei zunächst, und das ist wichtig, haben wir bei Mercedes-Benz eine Kultur und die gleichen Werte weltweit. Und insofern ist die Wahrnehmung, meine Führungsrolle als CFO für mich zunächst unabhängig vom jeweiligen Land, in dem ich mich befinde. Aber natürlich spielt die Landeskultur eine Rolle, klar. Wenn wir zum Beispiel, ich versuche es mal an ein paar Beispielen festzuhalten, wenn wir zum Beispiel weg wollen von Hierarchie denken, dann kann das vor Ort schon noch eine ganz andere Bedeutung oder Betonung haben. Oder wie wird Feedback-Kultur gelebt? Was ist die Erwartungshaltung an eine Führungskraft? Hier in China beispielsweise fordern Mitarbeiter stärker ein, was sie tun müssen, um sich weiterzuentwickeln. Man muss austarieren, was ist der beste Umgang mit Stakeholdern? Zum Beispiel schickt man chinesische Führungskräfte zu den Behörden oder geht man selbst hin oder eine Mischung. Ja. Generell das Thema Umgangsformen, Wertschätzung spielt eine stärkere Rolle. Aber am Ende ist es auch immer wichtig, authentisch zu bleiben und sich nicht zu verstellen, denn das spüren die Mitarbeiter und die Partner.
Es gibt ein Thema, das treibt eigentlich alle um, egal in welcher Landesgesellschaft und in welchem Hierarchielevel. Und zwar ist es das Thema Meetings und Meetingseffizienz oder Effektivität, beides natürlich. Was würden Sie sagen, was sind da so die besonderen Themen, die sich da stellen in den Ländern, wo Sie waren oder sind?
In China sehe ich eine Tendenz, dass zu viele Teilnehmer bei Meetings gibt.
Die Tendenz sehe ich auch in manchen deutschen Firmen, muss ich sagen. Aber.
Und Herr von Blomberg, was Sie sagen, ist ja richtig. Die Frage sollte man sich eigentlich immer stellen. Das gilt für mich überall auf der Welt. nicht nur was die Teilnehmer angeht, sondern auch was die Anzahl von Meetings angeht. Ja, was ist wirklich erforderlich? Ich frage mich auch immer selbst, muss ich selbst zu einer Besprechung oder kann das von Mitarbeitern wahrgenommen werden, damit die auch mehr Verantwortung übernehmen können? Ja, manchmal spüre ich werde zu Meetings hinzugezogen, das frisst meine Zeit auf und ich komme wenig dazu, strategische Dinge zu durchdenken. Ja, das ist das eine. Dann beobachte ich, dass die Speak-up-Culture in Besprechungen in China zum Beispiel doch gestärkt werden kann. Und dann muss man sich eigentlich immer überlegen, ist klar, was besprochen wurde und wie man das festhält. Ja, sollte man das schriftlich machen? Ich bin jetzt, das muss ich auch sagen, jetzt kein Freund von einem Protokoll, weil eigentlich will ich unnötigen Dokumentationsaufwand vermeiden. Aber man kann auch am Ende nochmal kurz zusammenfassen, ja, was sind die Punkte, auf die man sich geeinigt hat. Es muss auch nicht immer so deutsch sein. Ich brauche nicht immer nach jedem Meeting jetzt, okay, 1, 2, 3, das sind die nächsten Schritte. Ja. Aber wenn man bespricht, was zu tun, dass klar ist, wer was macht. Ja, so. Also ein ganz anderes Thema sind natürlich Verhandlungen mit chinesischen Partnern. Und dass die Chinesen stark in Verhandlungstaktik sind, ist bekannt und auch ein sehr spannendes Thema. Aber ich glaube, das wäre dann Stoff für einen separaten Podcast.
Das wäre ein eigener, in der Tat. Kommen wir zu einer Frage, die wahrscheinlich aus meiner Sicht zumindest mindestens genauso spannend ist wie die Frage der Verhandlungstechnik. Und zwar aus Ihrer Sicht jetzt mit den verschiedenen Finanzbereichen, die Sie gesehen haben, die Sie jetzt sehen in den einzelnen Einheiten, wie am Anfang beschrieben. Was zeichnet für Sie einen wirkungsvollen Finanzbereich aus?
Ja, also ein ganz entscheidendes, ein klares Operating Model. Wir stehen ja als Unternehmen vor grundlegenden Herausforderungen, wenn wir die technologischen Möglichkeiten sehen, das sich sehr stark verändernde Umfeld. Insofern auch der Finanzbereich muss sich anpassen. Wir brauchen eine effizient aufgestellte Organisation mit klarer Rollenverteilung, mit standardisierten, digitalisierten Prozessen und zwar nach einer End-to-End-Logik. Also am Ende weniger Redundanzen, Reduzierung Komplexität, Standardisierung, Vereinfachung und Automatisierung, um da mal ein paar Stichworte zu nennen. Ja. Wenn wir auf die Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten schauen, dann haben wir das bei uns definiert in drei Bereiche. Das eine ist der Governance-Bereich, also gemeinsame Standards und Regeln, ja, damit wir einheitlich vorgehen. Dann die Operations, effizient, effektiv, da kann man auch Shared Service Center nennen. Und am Ende den Bereich Performance, das ist bei uns das Business Partnering. Ja. Dazu ja, fast die Basis eine integrierte Systemlandschaft auf einer gemeinsamen Datenbasis, also weg von Silos. Ja, also sowieso weg von Silos. Wir müssen ein Finanzbereich sein, der einen gesamtheitlichen Blick auf das Unternehmen hat. Hinzufügen würde ich wirklich gerne, wir brauchen eine KPI-basierte Planung, weniger detailliert bottom-up, schnellere Simulationen, stärker an Szenarien denken und dann brauchen wir ein High-Performance-Mindset.
Würden Sie sagen, da kommen noch andere oder zusätzliche Anforderungen dazu, wenn Sie jetzt speziell auf dieses Thema Effektivität eines Finanzbereichs in einer Auslandslandesgesellschaft eines größeren Konzerns schauen?
Ja, gut. Also die Bündelungen und Optimierungsmaßnahmen, ja, die ich jetzt im Prinzip angesprochen habe, die müssen auch die Auslandsgesellschaften erreichen. Ja, also sofern es möglich ist, unter Einhaltung der aller Vorschriften, zum Beispiel auch Datengesetzgebung, dann ist es ganz entscheidend, ja, dass sich klare Standards im gesamten Konzern durchsetzen, also zumindest in den konsolidierten Gesellschaften. Ja. Und dafür, wie ich vorhin gesagt habe, benötigen wir eine integrierte Systemlandschaft, die die Auslandsgesellschaften mit umfasst, nochmal ja, sofern möglich, was Regulatorik angeht. Aber entscheidend, und das ist mir wichtig, ist auch das Mindset der Mitarbeiter in den Auslandsgesellschaften. Also ich betone hier immer Take Action und Ownership. Ja, nicht immer das Headquarter verantwortlich machen, konstruktiv zusammenarbeiten, lokal Initiative übernehmen, transparent sein in der Zusammenarbeit in beide Richtungen, ja, Rotationen umsetzen, Sichtweisen der anderen einnehmen. Ja, und das ist super wichtig, ja, wenn wir auf die Herausforderungen schauen, vor denen wir stehen.
Dann ist es eigentlich schon fast teilweise die CFO-Rolle eines, ja, weil Sie haben jetzt öfter den Begriff des Mindsets gebracht, schon fast eine, der sehr stark am Thema Change, am Thema People dran ist. Ist mal unabhängig natürlich von den Standards und Regularien, ja, die ja weiterhin gelten, aber es hat schon einen sehr Mindset-Schwerpunkt, so wie ich es jetzt raushöre.
Absolut, absolut. Und ich bin überzeugt, dass das die Stoßrichtung ist und ehrlich gesagt auch unsere Chance als Finanzer, hier mehr reinzustoßen, mehr zu treiben, den Wandel zu pushen.
Ja, spannend, weil von außen würde man wahrscheinlich, wenn man jetzt an den Transformator und den Change Manager denkt, zumindest von außen betrachtet, nicht immer gleich an den Finanzer denken. Aber von daher ist es spannend zu sehen, dass das durchaus da auch eine sehr bedeutende Rolle spielt. Jetzt ist ja Ihre Branche, das spielt ja noch was anderes, auch eine bedeutende Rolle, hängt in einer gewissen Weise auch mit dem Mindset-Shift zusammen. Und zwar ist es ja, die Umstellung auf Elektromobilität auch ein alles umfassendes Thema ist, bei Ihnen im Konzern auch, gibt es auch viele Beispiele dafür. Was würden Sie sagen, was ist da die besondere Rolle oder auch da die besondere Anforderung, die so eine Business-Transformation an den Finanzbereich stellt?
Also Sie sprechen hier einen guten Punkt an. Ich kann ja als Finanzer, was wir auch gerade besprochen haben, ich kann mich ja hinstellen und sagen, ich habe doch heute gute Contribution Margins. Wenn ich jetzt einen Wandel pushe, dann können die eigentlich fast nur schlechter werden. Und insofern könnte ich Fortschritt verhindern. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wenn wir zunächst nochmal auf die Transformation schauen, ja, in der Automobilindustrie, die Sie ansprechen, dann ist es natürlich in der Tat eine enorme Aufgabe. Ja. Wir als Mercedes-Benz glauben an Null-Emissionsmobilität. Und zwar digitalisiert und dekarbonisiert. Wir wollen bis 2030 bereit sein, Electric-only zu gehen, sofern die Marktbedingungen es zulassen. Ja, so. Das heißt, wir gehen weg von fossilen Energien, wir werden elektrisch. Wir haben jetzt eine klare Strategie. Aber diese Umstellung, ja, und das kann man sich denken, erfordert erhebliche Investitionen. Wir investieren als Mercedes-Benz in den nächsten Jahren über 60 Milliarden Euro in insbesondere in Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Autos. Gleichzeitig, und das habe ich vorhin versucht anzusprechen mit den Contribution Margins, sind die variablen Kosten bei einem Elektroauto deutlich höher als beim Verbrennerauto. Batterie, der gesamte Elektroantrieb ist teurer und das wird auch in diesem Jahrzehnt noch so bleiben. Und jetzt kommt die Rolle von uns als Finanzbereich. Ich bin überzeugt, wir müssen diese Transformation ermöglichen und gestalten. Wir brauchen eine enorm hohe finanzielle Kraft, um diese Herausforderung zu bewältigen. Das heißt, im Klartext, lower the break-even point. Ja, bessere Margen durchsetzen, rigorose Kostensenkung, Funding fokussiert auf Zukunftsthemen, verbunden mit einem strategischen Portfolio-Management. Ja, Benchmark bei Kapazitätsauslastung. Und dann, und das treiben wir sehr stark hier, Fokussierung auf den Cashflow. EBIT alleine genügt nicht. Ja, wir brauchen eine starke Cash Conversion Rate, wie wir das nennen. Ja, das heißt, wir wollen und müssen so viel EBIT wie möglich in Cashflow vor Zinsen und Steuern übersetzen. Ja, und gerade bei dem Thema, bei der Cashflow-Orientierung, treiben wir im Unternehmen, ja, betreiben wir einen richtigen Kulturwandel. Ja, mit, wir nennen das VR CFO-Kampagnen und das dabei bedeutet CFO nicht Chief Financial Officer, sondern Cashflow-Oriented Mindset, ja, sondern Cashflow-Oriented, ja. Also unsere VRK-CFO-Kampagnen treiben wir und das macht richtig Spaß mit allen zusammen. Am Ende geht es ja darum, ja, auf allen Ebenen kann Cashflow-orientiert gearbeitet werden und jeder soll mit dem Geld des Unternehmens so umgehen, als wäre es sein eigenes. Ja. Und zuletzt, und das ist auch wichtig, das funktioniert nur, ja, wenn dieses Bewusstsein Teil der Unternehmensstrategie ist und vom gesamten Management gepusht wird. Insofern müssen wir integriert sein in die Mercedes-Benz-Strategie und wir sind es. Also wir haben da zum Beispiel die Säulen profitables Wachstum und wettbewerbsfähige Kostenstruktur eingebracht und die sind Bestandteil unserer Strategie. Das können Sie auf der Webpage nachlesen.
Ja, das glaube ich auch, dass die Transformation hin zu einer Cashflow-Orientierung durchaus auch eine anspruchsvolle ist, nachdem man sonst sehr stark in so einer P&L-Denke in der Vergangenheit, nicht nur Sie, sondern allgemein verhaftet ist.
Ja, ja.
Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, ist nicht nur auf die Zukunft der Elektromobilität oder der Branche, sondern jetzt eher wieder auf Bezug auf den Finanzbereich. Was sind da so die Themen, die Sie am Horizont sehen, wo Sie sagen, die werden wohl ein Thema, sei es für die Effektivität oder sei es für den Finanzbereich allgemein werden?
Also das eine ist eine noch tiefgreifendere Digitalisierung, ja, also 100% digital. Dabei ist entscheidend dann Harmonisierung von ja doch fragmentierten IT-Landschaften, die wir haben, ja, Automatisierung der Finanzprozesse und dann kommt Step by Step Hinzufügen von künstlichen Intelligenzalgorithmen, ja. Accounting gleich Controlling, damit meine ich eine Datenbasis für beide Sichtweisen, ja, nämlich die gebuchten Actuals, ja, und entscheidend ist dann immer die Datenqualität. Also das ist der Block Digitalisierung. Dann habe ich eigentlich auch schon angesprochen, aber trotzdem nochmal, Vision, Strategie, Finanz-KPIs, ja, müssen noch besser aufeinander abgestimmt sein. Und jetzt kommt was, das ist vielleicht etwas überraschend, verbunden mit Emotionalisierung. Jeder Mitarbeiter im Finanzbereich muss den Purpose, die Strategie verstanden haben. Und wissen Sie, wir haben fantastische Produkte und das muss bei jedem angekommen sein. Das hilft bei der Arbeit und das ist mir insbesondere auch wichtig für meinen Finanzbereich und die Mitarbeiter. Kostendisziplin, Ja, ein effektiver Finanzbereich mit noch fokussierterer Kostendisziplin. Da müssen wir Role Model sein. Das heißt ehrlicherweise dann aber auch weniger Budget für den Finanzbereich selbst. Und schließlich Mindset. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass mir das wichtig ist. Ja, und deshalb auch für die Zukunft. Ja, der Finanzbereich muss noch stärker in die Rolle des Challengers und raus aus der Rolle des Verteidigers. Das größte Risiko für ein erfolgreiches Unternehmen ist ja Selbstgefälligkeit. Und das wollte ich versuchen rüberzubringen in diesem Gespräch. Es ist Aufgabe von uns als Finanzorganisation, hier gegenzusteuern.
Ja, also ich glaube, es ist definitiv rübergekommen, dieses Thema der Mindset, die Transformation, die weit oder die Aufgaben des CFOs, die weit über das hinausgehen, was man jetzt mal so als Basis-Layer sehen kann und auch was das kulturelle Thema angeht. Und vor allem bin ich auch dankbar dafür, dass ich jetzt unter CFO nicht nur den Chief Financial Officer sehe, sondern auch die Cashflow Orientation und den Cashflow Orientation Mindset. Von daher danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen, Herr von Blomberg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war der Effective Finance Podcast. Mein Name ist Christoph Blomberg und mein heutiger Gast war Olaf Schick.